Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.
Und mit deinem Geist.
Amen. Herzlich willkommen zum fünften Abend unserer Bibelwoche zum Buch Esther. Wer gestern Abend hier war, der hat vom Mut der Königin Esther gehört. Obwohl es niemandem erlaubt ist, ungebeten vor den König zu treten und ihn anzusprechen, traut sie sich das. Sie hat erfahren, dass alle Juden in seinem Reich getötet werden sollen und ihr Besitz geplündert. Dahinter steckt Haman, dem es nicht gefällt, dass Esthers Cousin und Pflegevater Mordechai nicht vor ihm niedergefallen ist. Deswegen plant Haman, Mordechai zu töten. Esther hatte sich überlegt, für den König und für Haman ein Fest zu geben und dort mit ihnen zu besprechen, wie die Juden gerettet werden könnten. Der Abend heute steht unter dem Thema eine Frage der Strategie. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich, dass Pastor in Ruhe Bernhard Behrens zu uns gekommen ist und uns die Predigt hält zum 6. und 7. Kapitel des Buches Esther. Bernhard Behrens brauche ich ja nicht weiter vorzustellen. Du bist in unserer Gemeinde bekannt, hast hier den Gastdienst gemacht in der Vakanzzeit und bist immer wieder gerne zur Vertretung hier. Herzlich willkommen. Mut Elternzeit auch. Herzlich begrüße ich den Chor Koryphäen aus Backband und den Posaunenchor aus Holtland. Schön, dass Sie alle da sind. Und eine Bitte hätte ich noch, dass wir uns den Applaus aufsparen für das Ende des Gottesdienstes. Lasst uns nun das erste Lied singen, die Nummer 266, die Verse 1 bis 5. Der Tag, mein Gott, ist nun vergangen. Miteinander im Wechsel sprechen, die Nummer 703 im Gesangbuch. Erhöre mich, wenn ich rufe, Gott meiner Gerechtigkeit.
Wer mich tröstet in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet.
Ihr Herren, wie lange soll meine Ehre geschändet werden, Wie habt ihr das Eitle so lieb und die Lüge so gern?
Erkenne doch, dass der Herr seine Heiligen wunderbar führt. Der Herr hört, wenn ich ihn anrufe.
Zürnet ihr, so sündigt nicht. Redet in eurem Herzen auf eurem Lager und seid stille.
Opfert, was recht ist, und hofft auf den Herrn.
Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes.
Du erfreust mein Herz, ob jene auch viel Wein und Korn haben.
Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein du, Herr, hilfst mir, dass ich sicher wohne. Amen. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, der Tag geht zu Ende und du, Herr, bist nah. Wir falten die Hände und bitten dich um deine Gegenwart in diesem Gottesdienst. Gnädiger und guter Gott, gib uns Eifer, dich zu suchen, Geduld, auf dich zu warten, Weisheit, dich zu erkennen. Gib uns ein Herz, das auch auf dein Wort hört und ein Leben, dich zu bezeugen in der Kraft deines Heiligen Geistes. Darum bitten wir dich im Namen deines Sohnes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt den Chor. Sechste Kapitel aus dem Buch Esther und bitte darum, sitzen zu bleiben. Der Text ist wieder sehr lang heute Abend. In jener Nacht floh den König der Schlaf. Da bat er, dass man ihm das Buch der Erinnerungen, also die Chronik, bringe und ihm daraus vorlese, um einschlafen zu können. Aber da fand sich geschrieben, dass Mordechai Anzeige erstattet hatte gegen Bigthan und Teresch, die beiden Kastraten des Königs, die an seiner Schwelle wachten, die ein Attentat auf den König Ahasveros geplant hatten. Welche Ehrung und Auszeichnung ist diesem Mordechai dafür zuteil geworden? Fragte der König. Nichts ist ihm zuteil geworden, antworteten die königlichen Pagen, die um ihn waren. Wer ist im Hof? Fragte der König. Gerade nämlich war Haman in den äußeren Hof des Königspalastes gekommen, mit der Absicht, den König zu bitten, dass man Mordechai an den Holzpfahl hänge, den er für ihn hatte aufrichten lassen. Die königlichen Pagen antworteten auf seine Frage: Haman steht im Hof herum. Er möge hereinkommen, sprach der König. So trat Haman ein, und der König sprach zu ihm: Was könnte man einem Mann tun, dem der König Ehre erweisen will? Wem sonst, dachte sich Haman, wird der König wohl Ehre erweisen als nur mir? Darum sprach Haman zum König: Der Mann, den der König zu Ehren gewillt ist, für den soll man das Krönungsgewand holen lassen, in das der König angetan war, und das Pferd, auf dem der König geritten ist, als man ihm die Königskrone aufs Haupt setzte. Und Gewand und Pferd übergebe man einem der Reichsfürsten und Edlen, und man lasse den Mann, den der König zu Ehren gewillt ist, mit diesem Gewand bekleiden und lasse ihn auf diesem Pferde durch die Straßen der Stadt führen und vor ihm ausrufen: So geschieht dem Mann, den der König ehren will. Da sprach der König zu Haman: Dann eile, nimm das Gewand und das Pferd, wie du gesagt hast, und tue so dem Juden Mordechai, der am Palasttor sitzt, unterlasse nichts von allem, was du gesagt hast. Also nahm Haman das Gewand und das Pferd. Mit dem Gewand musste er den Mordechai bekleiden, und auf dem Pferd musste er ihn durch die Straßen der Stadt führen und vor ihm ausrufen: So geschieht dem Mann, den der König ehren will. Anschließend kehrte Mordechai zurück zum Palasttor. Haman aber eilte nach Hause, trauernd und verhüllten Hauptes, und klagte vor seiner Frau und allen seinen Freunden über alles, was ihm passiert war. Da sprachen seine Weisen und Seresch, seine Frau, zu ihm: Wenn dieser Mordechai, vor dem du zu stürzen angefangen, vom Stamm der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn ausrichten können, sondern du wirst immer tiefer vor ihm fallen. Während sie noch mit ihm redeten, kamen schon die königlichen Kastraten, um ihn eilends zu der Party zu holen, die Esther bereitet hatte. Wir hören jetzt den Chor.
Leben und Freude aus. Wer sich geliebt.
7. Kapitel und die ersten beiden Verse aus dem 8. Als nun der König und Haman zum Fest der Königin Esther gekommen waren, sprach der König zu Esther, auch am 2. Tage, als sie beim Wein zusammensaßen: Was ist deine Bitte, Esther, o Königin? Sie möge dir gewährt sein. Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches soll dir gewährt werden. Da antwortete Esther, die Königin, und sprach: Wenn ich Gunst in deinen Augen gefunden habe, o König, und wenn es dem König genehm ist, so möge mir mein Leben geschenkt werden auf meine Bitte und das Leben meines Volkes auf mein Begehren. Denn wir sind verkauft worden, ich und mein Volk. Vernichtet, ermordet, ausgerottet sollen wir werden. Wären wir als Sklaven verkauft und als Mägde, hätte ich geschwiegen. Aber der Verfolger achtet nicht den Schaden des Königs. Da rief der König Ahasveros zu Esther, der Königin, hingewandt: Wer ist das und wo ist der, der es wagt, so etwas zu tun? Und Esther sagte: Der Mann, der Verfolger und Feind, Haman ist es, dieser Böse hier. Da erschrak Haman sehr vor dem König und der Königin. Der König sprang voll Erregung auf vom Weingelage und wandte sich zum Paradiesgarten des Palastes. Haman aber blieb, um bei der Königin Esther für sein Leben zu flehen, denn er sah, dass das Unheil über ihn beim König beschlossen war. Gerade in dem Augenblick, als der König aus dem Paradiesgarten des Palastes zurück in den Speisesaal kehrte, lag Haman hingesunken bei dem Ruhepolster, worauf Esther saß. Da rief der König: Will er gar der Königin Gewalt antun bei mir im Hause? Das Wort kam aus dem Mund des Königs und das Gesicht Hamans erbleichte. Carbona aber, einer von den königlichen Kastraten, die um den König waren, sagte: Übrigens steht schon der Holzpfahl, den Haman für Mordechai, der dem König das Leben gerettet hatte, aufrichten ließ, im Hause Hamans. 50 Ellen hoch, also 25 Meter hoch. Da rief der König: Hängt ihn daran. So hängte man den Haman an den Holzpfahl, den er für Mordechai bestimmt hatte. Dann legte sich der Zorn des Königs. Noch am selben Tag schenkte der König Ahasveros Esther, der Königin, das Haus Hamans, des Verfolgers der Juden, und Mordechai wurde vor den König bestellt, denn jetzt hatte Esther erzählt, in welchem Verhältnis sie zueinander standen. Der König zog seinen Siegelring ab, den er dem Haman hatte abnehmen lassen, und gab ihn dem Mordechai. Esther aber setzte den Mordechai über das Haus Hamans. Wir singen jetzt miteinander das nächste Lied, die Nummer 171, die Verse 1 bis 4. Bewahre uns Gott.
Thank you. mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick lang still werden. Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass er zu uns reden kann. Wir werden still. Danke, Herr, dafür, dass wir an diesem Abend, nach allem, was uns heute durch den Kopf gegangen ist, nach allem, was wir zu bewältigen hatten und zu tun hatten, dass wir nun hier zusammen sein können, um Gemeinschaft miteinander zu haben, um dich anzubeten und auf dein Wort zu hören. Herr, öffne unsere Ohren und Herzen für das, was du uns heute zu sagen hast. Amen. Ja, das ist ja eine spannende Geschichte, die Geschichte von Esther. Und ich glaube, diese Geschichte ist weithin unbekannt. Oder hätte jemand, ohne jetzt in dieser Woche etwas davon gehört zu haben, erzählen können, was es mit Esther auf sich hatte? Ich glaube, die meisten von uns nicht. Und ich muss gestehen, ich müsste auch erst nachgucken. Ja, ich weiß das schon so ungefähr, aber wie war das doch noch alles mit Esther? Eine besondere Geschichte, die es aber durchaus mal wert ist, bedacht zu werden. Allerdings, ich muss sagen, ich habe ja in meinem Pastorenleben viele Predigten gehalten, aber noch nie über ein Kapitel oder einen Abschnitt oder auch nur einen Vers aus dem Estherbuch. Kam nie vor. Aber heute Abend geht es also um einen langen Abschnitt, zwei Kapitel und von dem dritten Kapitel sogar noch zwei Verse dazu aus diesem Buch. Eine spannende Geschichte, aber im ganzen Estherbuch kommt Gott kein einziges Mal vor. Auch kein Gebet oder so. Auch kein Spruch, den man vielleicht auf eine Urkunde setzen könnte, zu einer Konfirmation oder zu einem Ehejubiläum. Einfach nur eine Geschichte. Aber eine Geschichte, wenn man sie mal so bedenkt, in der auch deutlich wird, ja, Gott hat seine Hand im Spiel. Gott bewahrt und behütet sein Volk Israel, sein Volk der Juden. Und er benutzt einzelne Leute, um dieses jüdische Volk zu bewahren. Vier Personen spielen ja in dieser Geschichte die Hauptrolle. Das ist zunächst der persische Großkönig Ahasverus. Er regierte von 485 bis 465, also 20 Jahre lang, das riesige persische Großreich, das damals vom Indus im heutigen Pakistan bis nach Ägypten reichte. Der König lebte in einem großen Palast in der Hauptstadt Susa. In seinem Reich, da lebten auch viele Juden, verstreut über das ganze Land. Seit der Zerstörung und Eroberung Jerusalems durch die Babylonier waren die Juden in alle Welt verstreut worden. Sie lebten als Minderheit in einer ihnen fremden, heidnischen Umgebung. Das Besondere und Interessante daran, sie hielten an ihrem Glauben an Gott fest. Und die heiligen Schriften, besonders die Mosebücher, haben sie bewahrt und versucht ihr Leben danach auszurichten, besonders an den Geboten Gottes. Ahasverus, im Griechischen auch Xerxes genannt, dieser König war ein, ja, man würde heute sagen, ein Diktator. Aber die Juden durften ihren Glauben leben und praktizieren. Das Kapitel 6 des ersten Buches, das wir vorhin ja gehört haben, beginnt damit, dass der König nicht schlafen kann. Um sich die Zeit zu vertreiben, lässt er sich aus dem Buch vorlesen, in dem aktuelle Nachrichten aufgezeichnet sind. Und da erfährt er, dass ein Anschlag auf ihn verübt werden sollte. Aber Mordechai, der in dem Dienst des Königs war und am Tor des Palastes saß, hat mitbekommen, dass dieser Anschlag geplant war. Und Mordechai ist die zweite Hauptperson in der Esther-Geschichte. Der König erfährt, der Mordechai hat den König gewarnt oder seine Leute, dass ein Anschlag geplant ist. Aber der König erfährt, Mordechai hat dafür kein Dankeschön, geschweige denn irgendwie eine Ehrung bekommen. Mordechai ist ein Jude. Das ist das Besondere an ihm um ihn und das wird extra auch erwähnt. Er lebt seinen jüdischen Glauben, aber zugleich steht er im Dienste des persischen Königs. In der Geschichte wird deutlich, dass Gott seine Leute auch auf diese Weise gebrauchen kann. Er gehört zu Gottes Volk, aber steht doch im Dienste des heidnischen Königs, um letzten Endes diesem Volk Gutes zu tun. Und dann ist da noch Haman, die dritte Person, die eine wichtige Rolle spielt. Ein hochgestellter Hofbeamter. Und er ist ein Feind der Juden. Und er wird im Esther-Buch als einer beschrieben, der sich beim König einzuschmeicheln versucht und seine Vorteile sucht. Und dann ist da noch Esther, eine junge jüdische Frau. Sie hat ihre Eltern früh verloren und wuchs bei ihrem Vetter Mordechai auf, der eine Ecke älter war als sie und ihr Vormund wurde. Esther wurde zur Ehefrau des Großkönigs erwählt. Auch das am Anfang des Esther-Buches eine interessante und spannende Geschichte, aber das ist heute nicht das Thema. Das war am Anfang der Woche das Thema. Die Esther hat ihre jüdische Herkunft für sich behalten. Lieber das nicht laut werden lassen. Es könnte sein, dass sie sonst Nachteile haben würde. In dem heutigen Abschnitt, in den Kapiteln 6 und 7 des Esther-Buches, spielt ein Gegenstand eine besondere Rolle. Gerade in der Lesung wurde dieser Gegenstand als ein Pfahl bezeichnet. In der Luther-Übersetzung heißt es, das sei ein Galgen. 50 Ellen hoch soll er gewesen sein, so wird uns berichtet. Also ungefähr 25 Meter, was für eine Höhe, für einen Galgen. Ich habe so gedacht, wenn da einer dran hängen soll, wie kriegt man den da überhaupt dran? Der muss dann ja ganz irgendwie hochgehoben werden oder wie man das dann macht. Ich glaube, im Laufe der Zeit, das wurde vielleicht erst auch mündlich so erzählt, ich glaube, die Zahl haben so ein bisschen höher gemacht, als sie ursprünglich war. Vielleicht waren es so 20, vielleicht auch 5. Aber wenn es 5 Meter war, war auch schon ganz schön hoch. Wie soll man jemanden an einen Galgen kriegen, der so hoch ist? Auf jeden Fall wird deutlich, ein ganz besonderer Galgen ist das. Da soll jemand dran hängen. Haman, der machtbesessene Hofbeamte, der seinen Gegenspieler Mordechai aus dem Weg schaffen will, hat diesen hohen Galgen aufgerichtet vor seinem Haus. Haman will Mordechai beim König anschwärzen, weil dieser dem König nicht die nötige Ehre erwiesen habe. Und überhaupt, er war ja ein Jude, er gehört ja nicht zu unserem Volk. Was will der hier überhaupt? Das ist der Gedanke von Haman. Ob er damit durchkommt, sein Gegenspieler, den Juden Mordechai am Galgen hängen zu sehen? Eine alte Geschichte, die uns ja vorhin auch vorgelesen wurde. Wir sehen schon in dieser alten Geschichte im 5. Jahrhundert vor Christus, dass sich schon damals ein unsäglicher Antisemitismus ausbreitete. Die Juden, sie waren anders als die übrige Bevölkerung. Sie hatten ihre eigenen Bräuche. Sie hatten auch ihre eigene Sprache. Vor allem hatten sie ihren eigenen Glauben, ihren eigenen Gott, den sie anbeteten. Und damals war es nicht anders als heute. In einer Diktatur, da leben Menschen, die an einen Gott glauben, von dem sie sagen, der steht höher als alle Mächtigen, da leben solche Menschen sehr gefährlich. Das ist ja bis heute so. Ob in kommunistisch regierten Ländern wie China oder Nordkorea, oder in Ländern, die von islamischen oder islamistischen Regimen beherrscht werden. Wie zum Beispiel im Iran. Das ist ja auch die Gegend des damaligen Persien. da werden Christen und Juden bedrängt und verfolgt. Da sind Menschen, die sagen, das sind diese Menschen, die Juden und die Christen, das sind Menschen, die sagen, es gibt eine höhere Macht, einen höheren Gott als dich, du Diktator, als euch, die ihr die staatliche Gewalt verkörpert. Sie sagen und sie bekennen, diesem Gott, dieser Macht sind wir vor allem verantwortlich. Und vor diesem Gott müsst ihr euch auch eines Tages verantworten. Denn diese Macht unseres Gottes steht über allem. Und das mögen die Machthaber absolut nicht hören. Sie wollen doch alle Macht haben. Und alle, die diese Macht in Frage stellen, die sollen klein gehalten werden oder sogar beseitigt werden. Das war damals im Persischen Reich so, das ist heute immer noch so. Und so werden viele Millionen Christen bedrängt und verfolgt um ihres Glaubens willen und auch Juden, weil sie ihren Gott, weil sie Jesus als den Herrn aller Herren bekennen. Sie tun doch nichts, nichts gegen den Staat, aber sie erkennen die Macht des Staates nicht als höchste Macht an. Das ist ihr Vergehen in den Augen der Machthaber. In unserer Geschichte ist es so, Haman hofft, dass der König ihn ehrt und dass er den Mordechai wegen seines Glaubens an den Galgen bringen kann. Doch der König durchschaut die Machenschaften des Haman, weil ihm das gesagt wird, auch von der Esther. Haman aber, der merkt gar nicht, dass er in eine Falle läuft. Er fühlt sich geehrt, dass der König ihn zu einem Festmahl einlädt. Der König fragt, was soll ich dem geben, den der König ehren will? Und er denkt, das bin ich natürlich, der hier geehrt worden wird, denn ich bin doch der große Hofbeamte, der die Juden beseitigen will, die vielleicht dem König gefährlich werden können. Und so schlägt Haman ja vor, wer so geehrt wird durch den König, der soll königlich gekleidet werden und auf dem Pferd des Königs durch die Stadt geführt werden. Doch dann sagt der König, hole Mordechai schnell herbei. Mordechai soll geehrt werden, denn er hat die Ehre verdient. Und du, Haman, du kannst ja sein Pferd durch die Stadt führen. Was für eine Blamage für den Haman. Er hatte gehofft, er würde auf dem Pferd sitzen können, würde geehrt werden, alle würden ihm huldigen. Und dabei soll er das Pferd führen wie ein Knecht, wie ein Pferdeknecht. Und der Mordechai sitzt stolz auf dem Ross und nimmt die Ehrung entgegen. Haman, den wurmt das enorm. Der ist tief gekränkt. Er geht nach Hause, erzählt das seiner Frau und seinen Freunden. Und interessant, dass die sagen, gegen den Juden Mordechai wirst du nichts ausrichten können. Du wirst vor ihm zu Fall kommen. Du kommst gegen die Juden nicht an. Denn, das wird nicht ausdrücklich gesagt, aber das steht im Hintergrund, das ist das Volk Gottes, des Mächtigeren. Gegen dieses Volk und gegen den Gott dieses Volkes kommt letzten Endes niemand ran. Da kommt keiner dagegen an. Keiner vermag, dieses Volk auszulöschen. Und diese Erfahrung wurde immer wieder gemacht im Laufe der Jahrhunderte bis heute. Es hat mich sehr beeindruckt, die Geschichte des jüdischen Volkes in Europa vor Augen geführt zu sehen, als ich das Jüdische Museum in Berlin einmal besucht habe. Sehr gut wird dort dargestellt, wie schwer es die Juden in Europa und besonders auch in Deutschland über Jahrhunderte hinweg hatten. Besonders natürlich in der NS-Zeit, aber auch vorher. Dabei haben viele sehr positiv hier auch in Europa und auch in Deutschland gewirkt und gearbeitet. Übrigens, wenn jemand von Ihnen, von euch mal nach Berlin kommt, nehmt euch mal die Zeit, das Jüdische Museum zu besuchen. Man braucht einige Stunden, das geht mal nicht eben schnell, sondern da braucht man bestimmt einen halben Tag oder noch mehr, um das zu sehen auf verschiedenen Stockwerken im Lauf der Jahrhunderte, wie das war von Anfang an, als Juden hier nach Mitteleuropa kamen und natürlich dann auch bis zum Holocaust. Sehr eindrücklich wird das da geschildert, wie es dem jüdischen Volk ergangen ist. Und die Geschichte des jüdischen Volkes bis heute zeigt dieses Volk, das trotz aller Anfeindungen, trotz aller Pogrome, ja, das trotz des schrecklichen Holocaust überlebt hat, und es überlebt weiter, und seine Traditionen und seinen Glauben hat es immer bewahrt. Und dieses Volk ist nicht auszulöschen. Ja, wirklich, was im Alten Testament schon so gesagt wird, es ist Gottes auserwähltes Volk. Es ist nicht das perfekte Volk. Es wird auch schuldig. Und der Staat Israel, der Judenstaat, ist nicht der perfekte Staat, aber der demokratische Staat im Nahen Osten. Mit einer Regierung, die auch Fehler macht und die auch durchaus zu kritisieren ist. Aber auf der anderen Seite ein Volk, das unter Gottes Segen steht. Gottes herausgehobenes Volk. Und dieses Volk ist es wert, immer wieder auch bedacht zu werden und unterstützt zu werden. Zurück zur Geschichte im Estherbuch. Haman hat also den riesigen Pfahl, diesen Galgen, aufgestellt. Er wollte den Juden Mordechai dort hängen sehen. Doch nun wurde dieser Jude vom König geehrt. Der Plan des Haman war nicht aufgegangen. War nun alles umsonst gewesen? In den Kapiteln, die wir vorhin gehört haben, wird davon berichtet, dass Esther beim König für ihr Volk eintritt. Sie erzählt dem König davon, dass Haman das jüdische Volk beseitigen wollte. Und daraufhin fällt der König das Urteil, dass nun Haman an diesen Galgen hängen soll. Nicht nur die Blamage, dass er das Pferd führen soll, auf dem Mordechai sitzt, sondern es geht noch viel extremer, viel krasser zu. Vernichtend für ihn. Er selber soll jetzt an dem Galgen hängen. Und so wendet sich das Blatt. Mordechai wird vom König geehrt und Haman muss an dem Galgen sterben, den er selber aufgerichtet hat. Ja, und Mordechai bekommt nun das sicherlich herrschaftliche Haus und Anwesen des Haman. Auch heute noch werden Galgen aufgerichtet. Auch heute noch werden Menschen hingerichtet. Manche mögen Schuld auf sich geladen haben und man spricht über sie das Todesurteil aus. Wobei das ja durchaus bedenklich ist, ein Todesurteil zu sprechen, über das Leben eines Menschen zu entscheiden. Doch viele von denen, die gehängt oder auf andere Weise verurteilt und zum Tode verurteilt werden, und ermordet werden, gerade in autoritär geehrten Ländern, werden unschuldig gehängt, erschossen oder auf andere Weise ermordet. Ich denke, wir alle sind noch erschüttert von dem, was uns vor ein paar Wochen aus dem Iran berichtet wurde. Wie viele Menschen mussten ihr Leben lassen, nur weil sie gegen das autoritäre Terrorregime protestiert haben. Gewaltlos. Haman, so wird im Estherbuch berichtet, er bekam seine Strafe und er bekam sie zurecht. Er musste dafür büßen, dass er sich an Gottes Volk vergriffen hat. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, wenn wir im Neuen Testament weiterlesen, dann lesen wir auch von einem Holz, das aufgerichtet wird. Nur damals, in der Zeit, als die Römer herrschten, da nahm man keinen Galgen mit einem Strick, den jemand um den Hals gelegt bekam, sondern es wurde ein Pfahl aufgerichtet, der senkrecht stand im Boden, und ein Querbalken, ein Kreuz. Das war das Hinrichtungsinstrument der Römer. So vollzogen sie die Todesstrafe an Terroristen. das Kreuz ein furchtbares Hinrichtungsinstrument, wo Menschen elendiglich sterben mussten. Und ein Kreuz, ein solches Hinrichtungsinstrument, findet sich nun in fast allen Kirchen in der ganzen Welt, auch hier in Hesel. Wie kommt man dazu, so etwas auf den Altar zu stellen? Stellt euch mal vor, das wäre ein Galgen. Dann würden wir doch sagen, nee, das passt doch wirklich nicht in eine Kirche. So ein Pfahl und so ein Querpfahl auch und dann noch so ein Strick da dran, wo ein Hals durch kann, wo jemand aufgehängt werden könnte. Furchtbar, sowas sich angucken zu müssen. Wie kommt man dazu, sowas in einer Kirche aufzustellen? Aber dass ein Kreuz da steht, wo auch einer noch dranhängt, der da elendig da gestorben ist, da findet keiner was dabei. Oder hat irgendjemand hier schon mal gesagt, das Kreuz muss weg, weil da einer hängt, der ermordet worden ist? Nee, das Kreuz, das bleibt hier. Und dieses Kreuz, wie auch viele Kreuze in vielen Kirchen, ist da auch sehr schön künstlerisch gestaltet. Durchaus angenehm anzugucken. Und doch ist es ein furchtbares Hinrichtungsinstrument. Und die Bibel sagt uns ja, das Kreuz, daran wurde jemand gehängt, der unschuldig das Leben verlor. Jesus, der Sohn Gottes, wurde wie ein Terrorist ermordet dort, zum Tode verurteilt. Hat er es verdient? Nein, er hat es überhaupt nicht verdient. Haman wurde schuldig gehängt, musste sein Leben lassen. Jesus wurde unschuldig gekreuzigt. Doch die Bibel sagt uns, zu unserem Glück wurde Jesus gekreuzigt. Er starb um unsertwillen. Er starb unsere Schuld, für unsere Sünde, die wir getan haben. Er starb um unsertwillen. Gott wollte es so, dass sein Sohn starb am Kreuz. Und so wird dieses Kreuz nicht nur ein Zeichen des Todes, sondern ein Zeichen des Lebens. Und sogar ein Zeichen der Liebe, nämlich der Liebe Gottes zu uns Menschen. Jesus musste sterben am Kreuz, damit wir leben können. So ist das Kreuz ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns Menschen. Ja, ein Rettungszeichen für uns. Und so steht das Kreuz mit Recht hier in der Kirche auf dem Altar. Und wenn wir Gottesdienst feiern, dann können wir es ansehen. Und im Grunde nur danken dafür, dass Jesus sein Leben für uns gelassen hat, dass er diesen schrecklichen Tod hat sterben müssen. Wir können nur danken für das, was Gott für uns getan hat. Und wir sehen an einem Ergehen der Juden auch, dass Gott seinen Weg mit diesem Volk gegangen ist, bis heute. Wie die Geschichte von Esther weitergeht, sie ist schon bald an ihr Ende gekommen, so wie diese Bibelwoche auch bald an ihr Ende gekommen ist. Darum geht es dann ja am Sonntag. Wie das dann zu Ende geht, ich lade euch ganz herzlich ein, am Sonntag wiederzukommen. Dann geht es nämlich weiter. Und so mache ich einfach hier einen Punkt, ich möchte fast sagen, Fortsetzung folgt. Amen. Und jetzt hören wir ein Stück des Posaunenchors.
Thank you. Auch heute möchten wir Sie herzlich einladen zum Abendbrot bei Tee und Kuchen im Anschluss an den Gottesdienst im Martin-Luther-Haus. Der Frauentreff hat dort alles vorbereitet und freut sich auf Sie. Herzlichen Dank schon mal an dieser Stelle. Herzliche Einladung zum Abschluss der Bibelwoche am Sonntag um 10 Uhr mit Pastorin Dr. Hannegret Grundmann, dem Gitarrenchor Seitenwind und dem Posaunenchor aus Hesel. Dann geht es um das Thema Eine Frage des Erinnerns. Im Estherbuch, Kapitel 9 und 10, die Kollekte heute Abend ist wie am vergangenen Montag bestimmt für einen Projektpartner der Goslar-Mission in Indien, genauer in Ranchi, der Hauptstadt des Bundesstaates Jharkhand im Norden Indiens. Die Stadt zählt über 1 Million Einwohner. Wir wollen die Kinder dort in den Armutsvierteln unterstützen. Seit Ende letzten Jahres ist unsere Kirchengemeinde Partnergemeinde der Goslar Mission Berlin. Die Kollekte vom gestrigen Abend betrug 98,06 €. Herzlichen Dank. Zur heutigen Kollekte gibt es noch Folgendes zu sagen. Damit Kinder stark durchs Leben gehen, in den Armutsvierteln einfach Kind sein dürfen, unter diesem Motto bittet die Goslar Mission um Spenden für Kinder in den Armutsvierteln Ranchis. Die Menschen in den Slums gehören zu den Randgruppen der indischen Gesellschaft. Die meisten sind nie zur Schule gegangen, viele sind arbeitslos oder verdingen sich als Ritscha-Fahrer oder Tagelöhner. Wer hier aufwächst, der hat es schwer im Leben von Anfang an. Daher hat der YMCA Ranchi in 6 Armenvierteln Vorschulen errichtet. Dort arbeiten engagierte junge Lehrerinnen und Lehrer und Krankenschwestern geben regelmäßig Unterricht in Händewaschen und Zähneputzen und gesunder Ernährung. Ihnen ist es, gesunde Gewohnheiten schon in jungen Jahren zu etablieren und ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Das Programm richtet sich an Kinder im Vorschulalter, aber auch an die Eltern.
Herr, unser Gott, wir beten dich an. Ich danke dir dafür, dass wir das können und dürfen. Dich als den Herrn aller Herren anbeten. Du hast dein Volk Israel, dein Volk der Juden bewahrt bis zu diesem Tag. Auch durch schwere Zeiten hindurch. Viele Opfer mussten gebracht werden. Viele Widerstände gab es zu überwinden. Und viel Trauer und Leid wurde über dieses Volk gebracht. Wir bitten dich darum, dass du dieses Volk der Juden auch weiterhin bewahrst. Aber auch das Volk der Christen, die Christenheit, dein Volk des Neuen Testamentes. Wir bitten dich für die Christen, die um ihres Glaubens willen bedrängt und verfolgt werden, die nur heimlich ihren Glauben leben können, weil sie die Macht der Machthaber in Frage stellen. Ergib ihnen Zeichen deiner Macht, deiner Liebe, deiner Fürsorge. Aber denen, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, gerade auch im Iran, dass doch dort auch eine Veränderung eintreten, dass Freiheit entsteht, dass die Menschen ihren Glauben leben können, wie sie es möchten. Wir bitten dich für verfolgte Christen in kommunistisch regierten Ländern. Lass auch sie erfahren, dass du der Mächtige bist. Wir bitten dich für Menschen, die es schwer haben. Auch mit dem Glauben an dich, weil sie deine Macht so wenig erkennen können. Die unter ihrer eigenen Machtlosigkeit leiden. Wir bitten dich aber auch für die Mächtigen in der Welt, dass sie sehen, dass sie doch nicht die Mächtigen sind und die Mächtigsten, dass auch sie sich verantworten müssen. Doch, dass es in unserer Welt so zugeht, dass Menschen leben können und sich entfalten können. Sich in eine Verkündigung deines Wortes, die rettende Botschaft des Evangeliums, dass Menschen zum Glauben an dich finden, im Glauben wachsen können. Der alles, was uns noch bewegt, fassen wir zusammen in dem Gebet, das du uns gelehrt hast, und wir erheben uns dazu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich bitte nochmal wieder Platz zu nehmen. Wir singen jetzt das nächste Lied, Nummer 490, Vers 1 bis 4.
Bevor wir noch ein Ausgangsstück vom Posaunenchor hören, wäre jetzt Gelegenheit, uns zu bedanken mit einem herzlichen Applaus bei dem Chor Koryphäen und bei dem Posaunenchor. Ich finde, ganz herzlichen Dank. Und denken Sie dran an Tee und Kuchen gleich im Martin-Luther-Haus.